Herzlich willkommen zum Sustainability Café, dem Podcast der IMC Krems rund um Nachhaltigkeit. Wir sprechen im Podcast in regelmäßigen Abständen mit verschiedenen Personen mit Bezug zur Hochschule. Mitarbeiterinnen, ProfessorInnen, Studierende, aber auch externe PartnerInnen um ihre Stand- und Berührungspunkte zum Themengebiet. Das ist bereits unsere dritte Staffel. Mein Name ist Viktoria Engelmeier. Ich bin unter anderem auch für Gender, Diversity und eben Nachhaltigkeit zuständig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts und einem Gast, mit dem es sehr schwierig war, einen Termin zu bekommen, weil er nämlich immer super beschäftigt ist. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass du dir jetzt extra Zeit genommen hast, Gebhard. Magst du dich vielleicht selber ganz kurz vorstellen und so ganz kurz erzählen, was deine zentralen Aufgaben am IMC Krems sind?
Ja, hallo, grüß euch alle. Mein Name ist der Gebhard Binder. Ich bin seit mehr als 20 Jahren am IMC und bin von Beginn an für das Thema Qualitätsmanagementsysteme. Dann kam dazu die Studiengangsentwicklung und die Akkreditierungsthemen und zu guter Letzt jetzt auch das Thema Library, E-Library und wissenschaftliche Integrität in mein Team. Ja, und 2012 zum heutigen Thema haben wir uns intensiv mit der Implementierung eines Umweltmanagementsystemstandards beschäftigt und seitdem sind wir sehr aktiv in diesem Bereich.
Jetzt hast du ja ganz viele Punkte gesagt, wo ich mir vorstelle, dass nicht alle gleich den direkten Bezug zur Nachhaltigkeit sehen würden. Was würdest du sagen, was hat jetzt ein Qualitätsmanagement mit Nachhaltigkeit zu tun? Oder ist das vielleicht eh viel näher verknüpft, als man im ersten Moment glauben wird?
Das ist tatsächlich so. Also die sind ganz eng miteinander verbunden, weil beide in Summe auf einen nachhaltigen, langfristigen Erfolg abzielen und auf eine kontinuierliche Verbesserung.
Mhm. Das stimmt natürlich. Und du hast gesagt, 2012 habt ihr angefangen, über ein Umweltmanagementsystem, hast du gesagt, gell?
Ja, genau.
Nachzudenken. Das ist die ISO 14001, nehme ich an, gell?
Wir haben die ISO 14001 dort herangezogen. Warum? Weil sie einen wirklich aus meiner Sicht guten Rahmen gibt, ein Umweltmanagementsystem einzuführen.
Kannst du dich noch erinnern, wie das damals war? Warum habt ihr euch da entschieden damals, dass ihr sowas machen wollt?
Ich würde wirklich sagen, wir haben erkannt, also auch vor allem die Hochschulleitung, dass es ein wichtiges, zentrales Thema ist. Wir haben einen ersten Studiengang schon geplant gehabt und wir wussten, es ist ein Thema für die Zukunft. Es war ja schon weit fortgeschritten, dort auch das Thema mit Klimawandel, mit der Umwelt, Umwelteinflüssen. Und es war uns klar als Hochschule, dass wir da einen Beitrag dazu leisten wollen und müssen.
Du, Gebhard, ich bin ja auch bei dieser ISO-Geschichte immer wieder dabei. Aber für Leute, die mit dem Thema noch gar nichts anfangen können, was kann man denn verstehen unter einem Umweltmanagementsystem? Ist ja doch ein bisschen ein sperriger Begriff, aber vielleicht in ganz einfachen Worten, worum geht's da eigentlich?
In einfachen Worten würde ich sagen, es geht darum, den passenden Rahmen zu finden, systematisch, kontinuierlich und zielorientiert, umweltrelevante Themen zu verfolgen.
Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt an unsere Hochschule denken, haben wir ja da zum Beispiel unser Umweltcontrolling, was ja nichts anderes ist, als einfach Daten zu erheben, die auf die Umwelt irgendeinen Einfluss haben, würde ich sagen, oder?
Genau. Also wie gesagt, das was aus meiner Sicht das wirklich ein Wesentliche ist, dass es systematisch und kontinuierlich erfolgt. Deswegen war auch unser Ziel, dort zumal schon uns danach zertifizieren zu lassen, also extern zu begutachten, weil am Ende des Tages, da will ich ganz ehrlich sein, einzelne, kleinere vielleicht, aber Themenbereiche auf der Strecke blieben, wenn man nicht auch von extern evaluiert und oder auditiert wird sozusagen. Dann macht man seine Hausaufgaben fertig und dort wird stringent danach getrachtet, haben wir ein strategisches Ziel im Umweltbereich, das wir verfolgen wollen. Haben wir aus diesen strategischen Zielen operative Maßnahmen abgeleitet und verfolgen wir die? Und am Ende des Tages haben wir unsere Umweltleistung, wie es dann so schön heißt, dann auch verbessert tatsächlich.
Ja gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil es ist eben wirklich mehr als jetzt nur die Daten sammeln, was ich jetzt vorher gesagt habe. Also es braucht ja dieses Umweltprogramm, also wirklich einen ganzheitlichen, holistischen Blick auch irgendwie auf die Hochschule, was da alles mit Umwelt zu tun hat. Kannst du dich noch erinnern an den Anfang? War das schwer, das einzuführen?
Schwer. Jetzt heute danach würde ich sagen, was ist schwer? Ja. Ich glaube, das, was grundsätzlich immer wieder die Herausforderung ist, ist aus meiner Sicht die verantwortlichen Köpfe mit ins Boot zu holen. Sie, sowie alle anderen Kolleginnen und Kollegen, Studierende, andere Stakeholdergruppen zu Beteiligten zu machen, ins Boot zu holen und das ständig fortzuleben, das Bewusstsein zu schaffen, ja, um mitzuarbeiten, also sie wirklich zu Beteiligten zu machen.
Das heißt, am Anfang war sehr viel wahrscheinlich Gespräche und Erklärungen vielleicht auch, warum das wichtig ist und
absolut. Lobbying. Ich würde sagen, in jedem gesellschaftlichen Bereich, sei es in der Familie, im privaten Freundeskreis oder in der Arbeit, in der Hochschule. Ich glaube, es gibt immer wieder einzelne Menschen, die sich zusammenfinden, die an Themen glauben, die sie dann verfolgen, wenn sie dann, wie gesagt, die richtigen EntscheiderInnen und Entscheider davon überzeugen können, dass es ein guter, wichtiger und sinnvoller Weg ist, in die Richtung zu gehen, dann hat man schon viel erreicht. Aber am Ende des Tages ja muss man auch die Skeptiker, warum brauchen wir das? Und das ist jetzt wieder ein Aufwand. Und natürlich ist es mit Arbeit verbunden letztendlich auch. Die muss man davon überzeugen, dass das Sinn macht, was der Sinn ist und welcher Ziel man damit verfolgt. Ja, und ich behaupte auch, man muss damit leben können, dass ein ganz kleiner, geringer Anteil an Menschen das nicht so sieht. Ja.
Wie bei jedem Thema wahrscheinlich, ne?
Genau.
Ich habe ja letzte Woche mit der Vera gesprochen, auch im Podcast, weil da ging es auch ein bisschen um Nachhaltigkeitsberichterstattung und da haben wir auch ein bisschen drüber geredet, über diese ganze CSRD-Thematik. Und da würde ich dich jetzt gern fragen, weil wir ja in einer Hochschule das sind. Und mir kommt vor, dass manche Themen, zum Beispiel in der Nachhaltigkeitsberichterstattung eben, sehr auf produzierende Unternehmen zum Beispiel ausgerichtet sind. Deswegen meine Frage an dich, was bedeutet denn das für eine Hochschule im Konkreten, wenn man so ein Umweltmanagementsystem einrichtet? Würdest du sagen, das ist eh wie bei jedem anderen Betrieb oder ist das schon ein Spezifikum? Ich meine, du hast jetzt keinen Vergleich mit einem anderen Betrieb natürlich, aber vielleicht, wie du das erste Mal diese Norm angeschaut hast, war das dann schwierig, das für eine Hochschule umzulegen oder hat sich das eh gleich irgendwie ergeben?
Ich hab Erfahrungen von produzierenden Unternehmen aus einem vorigen Job heraus auch und wird meiner Meinung nach genau da mal den ersten Unterschied machen, ja, etwas in der Hand zu halten, ein Produkt zu haben, ein physisches, ja, die Materialflussketten anzusehen, die Beschaffenheit, den Einkauf. Das, glaube ich, ist jedem viel, viel einfacher und klarer verständlich. Also es ist leichter verständlich und viel klarer für die meisten, als wenn man mit einer Dienstleistung in dem Bereich hantiert. Ja. Und da würde ich den Unterschied machen. Ich glaube, der Riesenunterschied ist nicht, ob wir eine Hochschule sind oder ein anderer Dienstleistungsbetrieb, außer dass vielleicht der Anspruch an eine Hochschule höher sein könnte. Für mich persönlich ist er es. Also ich will, oder mein Anspruch war immer, dass wir das auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die in den Studiengängen arbeiten, uns da auch beraten lassen, Expertise holen und begleiten lassen. Und daher würde ich sagen, ist da vielleicht der Anspruch höher. Aber ansonsten würde ich nicht einen großen Unterschied sehen zwischen Dienstleistungsbereich und einer Hochschule, die ja auch dann die Dienstleistung der Bildung sozusagen bietet.
Jetzt haben wir vorher ein bisschen über die Schwierigkeiten gesprochen, wie das war, die ISO einzuführen. Aber jetzt nach 2012 hast du gesagt, habt ihr das
2012,
gestartet.
Ja.
Das heißt, das ist jetzt 13 Jahre her. Was würdest du sagen, sind so die größten Erfolgserlebnisse auch der letzten über 10 Jahre, wo ihr das schon macht?
Also ein wesentliches Erfolgserlebnis ist, weil es auch bewertbar oder messbar ist, ist tatsächlich die Umweltleistung, die sich verändert hat. Ja.
Also Umweltleistung, nochmal, dass wir das klarstellen, das sind diese ganzen Kennzahlen, die wir erheben. Also Stromverbrauch, Energieverbrauch, diese Themen.
Genau. Also vielleicht, wenn ich es gleich so aufbauen darf, hierarchisch, dann ist es für mich beginnen, dass es ein zentrales strategisches Thema geworden ist. Ja. Mhm. In unserer Strategie, in der DNA der IMC Krems ist Nachhaltigkeit insgesamt betrachtet, aber auch im Umweltbereich, ein zentrales Thema mittlerweile geworden und nicht mehr wegzudenken. Ja. Ich würde sagen, ein großer Erfolg ist tatsächlich, dass wir insgesamt alle geschafft haben, den Großteil der Stakeholder zu Beteiligten zu machen, also sei es die Kolleginnen und Kollegen im Haus, aber ich würde auch meinen, auch unter der Stakeholdergruppe der Studierenden, weil halt zentrale Lehrveranstaltungen mittlerweile so in unseren Curricula verankert sind, dass es auch dort immer wieder Thema ist und Thema sein muss. Wir haben einen Erfolg, dass wir, was eine Herausforderung vielleicht am Beginn ist, das richtige Datenmonitoring haben, also bekommt man all die Daten, hat man die in einer strukturierten Art und Weise und zum richtigen Zeitpunkt, vor allem auch, um Entscheidungen treffen zu können. Und wir haben geschafft, dass wir das Projekt, würde ich vorsichtig sagen, Umweltmanagement einzuführen, zu einem Prozess gemacht haben. Also wir haben das in unsere Prozesslandschaft, in unser Tun eingebettet und somit auch systematisiert, dass das kontinuierlich erfolgt. Als Beispiel dafür bei den Beschaffungsprozessen, dass wir nachhaltige Kriterien implementiert haben, schon lange, auf die wir schauen in der Beschaffung am IMC Krems.
Das heißt, wenn irgendwer etwas bestellen möchte, sei es Büromaterial, sei es Marketingmaterial, was auch immer, dann muss man da eben angeben, dass man das ein nachhaltiges Produkt gewählt hat, womöglich.
Genau, gibt's klare Kriterien, die hinterlegt sind, werden immer wieder aktualisiert, verbessert, aber klare Kriterien, unter denen man bestimmte Produkte auswählen darf oder muss.
Ja, cool. Du hast jetzt schon ein bisschen was über die ganzen Stakeholder gesprochen, die da alle eingebunden sind. Und ich kann dir da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kenne ja auch die Stakeholder-Analyse, die ja jetzt doch wieder, glaube ich, neu gemacht worden ist, gerade ist überarbeitet.
Absolut richtig, ja.
Ja, das ist ja eine irre lange Liste, also ist ja nicht getan mit Mitarbeitern und Studierenden, da gibt es ja noch einige mehr. Aber natürlich gehören die Studierenden und die Mitarbeitenden auch dazu. Du hast doch gesagt, ihr habt es geschafft, in den letzten 13 Jahren viele Stakeholder auch einzubinden in das Umweltmanagement-Programm und System. Vielleicht konkret ein paar Ideen, wie man sich als Mitarbeiterin oder als Studierender da beteiligen kann oder wie man da dazu was beitragen kann, wenn man möchte?
Also da gibt es viele Themen, wie man sich einbringen kann. Das beginnt für mich immer dort. Vielleicht auch, was fällt mir, was ist klar und logisch für mich und fällt mir leicht, dort zu beginnen. Ja. Ist es für mich leichter, mit Studienkolleginnen oder Kollegen oder mit Kolleginnen unter den Mitarbeitern eine Fahrgemeinschaft zu bilden? Muss ich wirklich mit dem eigenen Auto anreisen und oder ist es nicht viel netter, gemeinsam zu reisen, die Zeit zu nutzen für Gespräche und was auch immer. Also das ist ein Beispiel. Wie ich es schon gesagt habe vorher, auch die Beschaffungskriterien, also sich wirklich Gedanken zu machen, würde ich vorsichtig sagen, was kaufe ich, unter welcher Bedingung, sagt er nur das Schlagwort Aktion, für mich ein großes Fragezeichen, und kaufe ich, und jetzt verbindet sich für mich wieder plötzlich Qualität mit Nachhaltigkeit, kaufe ich womöglich regional ein, indem ich frische, aktuelle Produkte kaufen kann, die Qualität und nachhaltig, weil sie aus der Region kommen. Ich glaube, das sind vielleicht ein paar Beispiele, die man sich jedenfalls mitnehmen kann und die könnte man jetzt untermauern mit sich einbringen im Umweltmanagementsystem, über unser Feedback-Tool, das allen Studierenden, Mitarbeitern, neben beruflich Lehrenden zur Verfügung steht, da Ideen einzubringen, wo man
das
etwas feststellt.
Das findet man, glaube ich, am E-Desktop, wenn jetzt jemand zuhört.
Ja,
ein Feedback zu etwas geben möchte, dann findet man das am E-Desktop und dann kommt das bei euch im Qualitätsmanagement raus.
Dann kommt das bei uns im Qualitätsmanagement raus. Wir versprechen, dass wir uns darum intensivst bemühen und kümmern, dass wir Lösungen finden und sind für jeden Input, sei es qualitativ oder nachhaltig, mehr als dankbar, weil nur gemeinsam können wir uns weiterentwickeln.
Das war jetzt ein schöner Werbespruch. Ich hoffe, da kommt jetzt was rein, Gebhard. Jetzt haben wir total viel über die Arbeit geredet. Mhm. Und uns verbindet ja was. Wir sind beide aus dem Waldviertel.
Ja.
Aber nicht so nah, dass wir eine Fahrgemeinschaft bilden könnten, glaube ich, gell?
Ein bisschen schwieriger, aber könnten wir überlegen.
Könnten wir mal überlegen, ja. Aber du bist noch ein Stück weiter weg als ich, gell? Wie lange fährst du her?
Ich fahre eine Stunde.
Eine Stunde, gell? Ja. Aber es würde mich natürlich interessieren, ein bisschen mehr über dich als Privatperson kennenzulernen. Und die, die den Podcast schon länger hören, die wissen das, dass ich oft die gleiche Frage stelle, weil es mich wirklich interessiert. Und die ist, ob du dich daran erinnern kannst, wann du zum allerersten Mal in deinem Leben mit Nachhaltigkeit irgendwie konfrontiert worden bist. Also sei es, dass du den Begriff gehört hast oder dass du jetzt im Nachhinein verstehst, dass es damals schon um Nachhaltigkeit gegangen ist. Ich finde das immer total spannend, wenn die Leute so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wie der persönliche Zugang zu dem Thema auch ist.
Ich würde sagen, bewusst ist mir das erst Jahre später geworden. Mein Aufwachsen als Kind und als Jugendlicher war schon sehr stark von Nachhaltigkeit geprägt. Es war eine andere Zeit, aber einfach nur anders, ja, bewusst zugesagt.
Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie alt der Gebhard ist, wenn er sagt, das war eine andere Zeit.
In der Zeit war ganz klar, dass wir Ressourcen nicht verschwenden und ein persönlicher Highlight, auf den ich heute zurückblicke, ja, wenn ich das so sagen darf, war, dass bei uns nicht alltäglich war, dass wir ein Wurstbrot oder eine Wurstsemmel gehabt haben, ja, sondern das war tatsächlich der Highlight am Wochenende an einem Samstag. Also nach getaner Waldarbeit, wenn wir nach Hause kamen, hat meine Mutter dann für mich und meine Geschwister Wurstbrote gerichtet gehabt, dann auch eine Limonade aufgemacht, die wir uns geteilt haben und auf die haben wir uns gefreut. Mhm. Ja.
Das hast du im Wald gehabt?
Wir haben einen Wald, den wir auch nachhaltig bewirtschaften. Was bedeutet das für mich? Ich kann das natürlich leicht sagen, weil unser Wald nicht sehr groß ist und wir auch nicht davon leben und leben müssen. Aber wir pflegen unseren Wald, dass er gesund ist und nicht, damit wir möglichst hohen Ertrag generieren.
Ist voll lustig, weil das Konzept der Nachhaltigkeit ja auch aus dieser Beforstung ein bisschen rauskommt, dass du für jeden Baum, den du quasi dem Wald nimmst, einen neuen Baum pflanzt.
Genau.
Also bist du quasi mit dem Ursprung der Nachhaltigkeit aufgewachsen.
Jetzt im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, das waren schon Richtungen und für mich heute im Nachgang Tätigkeiten, die dazu geführt haben und die mich meine Eltern dort zumal schon gelehrt haben sozusagen. Ja. Und heute mit meinen Enkelkindern versuche ich auch in den Wald zu gehen und zu nützen. Ja. Das jetzt zum Alter. Und sei es nur, wie es jetzt gerade aktuell ist, die Frühlingsknotenblumen, die an manchen Stellen zu Tausenden wachsen, wo sie sich freuen, wenn wir ein paar pflücken können.
Cool. Da gehst du mit dem Opa Gebhard in den Wald?
Absolut, absolut. Und ich bin sehr stolz darauf.
Sehr süß. Jetzt habe ich noch eine Frage, die habe ich überhaupt noch nie jemandem gestellt, Gebhard, glaube ich. Du bist jetzt mein Versuchskaninchen. Und zwar, gibt es irgendeinen nachhaltigen Lifehack, wo du sagen würdest, der hat dein Leben voll verändert oder den möchtest du uns unbedingt mitgeben? Ich weiß, es ist eine schwere Frage.
Ich hoffe, dass wir den Lifehack richtig im gemeinsamen Verständnis haben. Ja. Also ich würde so übersetzen, für mich gab es tatsächlich zwei auslösende Momente, wo ich intensiver drüber nachgedacht habe als davor. Vielleicht sage ich es so. Ja. Einer war, auch schon vor Jahrzehnten, muss ich das leider so sagen, mein Schwager hat da dort zumal entschieden, seinen durchwegs nicht kleinen landwirtschaftlichen Betrieb auf einen Biobetrieb umzustellen. Und er war in unserer Gegend, heute wird man sagen, ein Pionier. Mhm. Dort zumal waren die Worte nicht so nett, die anderen ihm entgegengebracht haben. Und das damit verbunden, dass er wusste, dass er weniger Ertrag haben würde am Beginn, dass es mehr Arbeitsaufwand bedeuten wird und dass er auch mehr Aufwand hat, dann sein Korn und seine Kartoffel an den Mann zu bringen sozusagen. Also viel weitere Strecken fahren musste. Mit seinem Ertrag. Ja. Das war wirklich lange her und ich habe ihn dort zumal schon sehr mutig gefunden und da habe ihn angefeuert, diesen Schritt zu gehen. Ja. Heute weiß er schon seit langem, dass das die beste Entscheidung ever war und er war sich aber das dort auch bewusst. Ein zweites Erlebnis, an das ich mich zumindest erinnern kann, war dann tatsächlich die Geburt meiner ersten Enkeltochter. Ja, sie kam leider zur Covid-Zeit zur Welt, also leider nur deswegen, weil halt alles ein bisschen anders war. Und natürlich auch dem Umstand, dass wir dort zumal schon viel intensiver den Klimawandel, den ich nicht leugne oder der für mich klar vorhanden ist, gespürt haben. Mhm. Ja. Und wo mir schon noch viel mehr bewusst wurde, dass noch eine Generation nach meinen Kindern, klarerweise, und es ist mir natürlich ein tiefes Anliegen geworden, mein Möglichstes zu tun, dass sie auch eine lebenswerte Welt haben und auch deren Kinder und wie auch immer.
Sehr schön. Sehr schöner Abschluss. Sollen wir es dabei belassen, Gebhard, oder hast du noch etwas auf dem Herzen, was du uns mitgeben möchtest?
Auf dem Herzen weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, werden von den Themen der Nachhaltigkeit, und ich weiß, wir haben uns heute jetzt nur mit dem Thema Qualität und Umwelt auseinandergesetzt, ja, aber die sind schon damit beschäftigt und das ist für mich positiv, um so zu sagen, ja. Aber dran zu bleiben, dran zu glauben, und wenn ich etwas glaube, dann ist es, dass es wichtig ist, auch nachhaltig seine Ziele in dem Bereich zu verfolgen, wenn man, wie es so schön heißt, hinfällt, aufstehen, sich die Krone richten und weitergehen und beharrlich bleiben und zuletzt wirklich als Vorbild wirken, weil dann kann man, glaube ich, andere mitziehen. So würde aus meiner Sicht gerne abschließen.
Genauso lassen wir es, das könnte man nicht besser sagen. Danke, Gebhard, dass du gekommen bist und dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dass das mit deinem Terminkalender ein irrsinniger Aufwand war. Ich freue mich wirklich, dass wir es geschafft haben. Und ja, das war's auch schon wieder mit unserem Besuch im Sustainability Café. Danke für euer Interesse am Thema Nachhaltigkeit an der IMC Krems. Diese und alle anderen Folgen findet ihr wie immer unter imcsustainabilitycafe.podigy.io. Produziert wird der Podcast vom IMC Krems Media Lab. Feedback und Fragen sendet bitte an sustainability@imc.ac.at. Ich freue mich, wenn ihr auch bei den anderen Folgen reinhört. Ciao!
Danke, ciao!